Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Ägypten ist die Gewalt erneut eskaliert. Nach den größten Demonstrationen seit 2,5 Jahren kam es in Kairo am frühen Morgen zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Präsidenten Morsi. Über die Zahl der Toten gibt es widersprüchliche Meldungen. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 65 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Die islamistische Muslimbruderschaft spricht hingegen von mehr als 100 Toten und Tausenden Verletzten.
Gott möge sie als Märtyrer annehmen, klagt der Scheich. Die Muslimbrüder betrauern ihre Toten. Noch heute Morgen wurden Verletzte versorgt, dramatische Szenen vor einem Behelfskrankenhaus in Nasser City. Die Muslimbrüder fühlen sich verfolgt. Sie klagen Armee und Übergangsregierung an, sprechen von gezielten Schüssen durch Scharfschützen. Die Leute wurden immer wieder beschossen. Einer wurde förmlich hingerichtet. Wenn man die Ärzte fragt, haben 70% der Getroffenen Schüsse entweder direkt in den Kopf oder in die Brust bekommen. Innenminister Mohammed Ibrahim bestreitet dagegen, dass mit scharfer Munition geschossen worden sei. Die Polizei habe nur Tränengas eingesetzt. Der Kontrast zur Verzweiflung der Muslimbrüder könnte größer kaum sein. Auf den Plätzen Kairos kamen in der Nacht Hunderttausende zusammen. Sie feierten die Armee und forderten ein härteres Vorgehen gegen die Islamisten. Doch unter denen mehren sich die besonnenen Stimmen. In Kairo trafen sich heute ehemalige Berater von Ex-Präsident Morsi. Sie suchen nach einem Kompromiss. Fordern zwar Neuwahlen vor einem Versöhnungsprozess, aber immerhin, sie schließen ihn nicht mehr völlig aus. Wenn die Gegenseite diese Vorschläge akzeptiert, dann sind wir bereit, mit ihnen zu reden und mit jedem anderen auch. Hisham Kandil, unter Morsi Premierminister, ging noch einen Schritt weiter. Er rief beide Seiten dazu auf, die Demonstrationen zu beenden. Die Armee hat das Einlenken der Islamisten vor 2 Tagen ultimativ verlangt. Zum ersten Mal versöhnliche Töne aus dem Lager der Islamisten. Möglicherweise eine Reaktion auf das Ultimatum der Armee, das in diesen Stunden ausläuft. Ägypten braucht den Versöhnungsprozess. Das Land ist nicht nur tief gespalten, es ist auch wirtschaftlich am Boden.
Auch in Tunesien bleibt die Lage angespannt. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist der ermordete Oppositionspolitiker Brahmi beigesetzt worden. Am Trauermarsch durch die Hauptstadt Tunis nahmen Zehntausende Menschen teil. Sie forderten den Rücktritt der Regierung. Im Anschluss kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Brahmi war am Donnerstag vor seinem Haus erschossen worden. Das Attentat hatte das Land in eine politische Krise gestürzt.
Die letzte Ehre für einen Politiker. Gelegentlich lautstark, alles in allem aber friedlich tragen Zehntausende Tunesier am Mittag Mohamed Brahmi zu Grabe. Den linken Oppositionspolitiker, der für mehr Demokratie in Tunesien kämpfte und den muslimische Extremisten am Donnerstag erschossen haben soll. Die, die hier Solidarität bekunden, sind die Tunesier, die den Weg hin zur Demokratie in Gefahr sehen. Die Kugeln, die Mohamed Brahmi getötet haben, haben unseren Weg zur Demokratie unterbrochen. Heute ist die einzige Lösung, dass die islamistisch geprägte Regierung zurücktritt und Wahlen stattfinden. Sonst geht das Land unter. Diese Kritik an der Regierung, sie gilt vor allem ihm, Rashid al-Ranushi, Chef und graue Eminenz der islamistischen Regierungspartei Ennahda. Diese ist seit knapp 2 Jahren an der Macht, doch die Erfolgsbilanz gilt als mager. Islamische Werte will sie in der tunesischen Gesellschaft verankern. Den freiheitlich orientierten Tunesiern geht das zu weit, den besonders gläubigen Landsleuten dagegen nicht weit genug. Die Regierung verliert an Rückhalt in beiden Lagern. Das Ergebnis: Mordanschläge von Radikalen, wie der am Donnerstag. Ihr Motiv, das Land weiter zu destabilisieren. Ein Szenario, das näher rückt. Nach der friedlichen Beisetzung Mohamed Brahmis sind Demonstranten zum Regierungssitz gezogen. Dort hat es Ausschreitungen gegeben. In Tunesien wird die Lage unruhiger.
Die EU und China haben sich im Handelsstreit über Solarmodule geeinigt. Beide Seiten verständigten sich auf Mindestpreise für die Einfuhr in die Europäische Union. Branchenvertreter zeigten sich von dem Kompromiss enttäuscht und kündigten Klage an, weil der ausgehandelte Preis auf Dumpingniveau liege. Europas Solarindustrie leidet seit Jahren unter der Billigkonkurrenz aus China. In Deutschland gingen in den vergangenen 2 Jahren nach Branchenschätzungen mindestens 10.000 Arbeitsplätze verloren.
Für die meisten europäischen Hersteller von Solarzellen kommt die Einigung zu spät. Sie sind schon pleite. Aber offen ist auch, ob sie den verbliebenen Produzenten etwas nützt. EU-Handelskommissar Karel de Gucht hier auf Archivbildern rühmte schriftlich die Einigung mit den Chinesen. Sie sorge für ein neues Marktgleichgewicht und werde den durch chinesisches Preisdumping entstandenen Schaden beseitigen. Die Einigung sieht vor, dass die EU ihre Strafzölle auf chinesische Solarpaneele wie vorgesehen am 6. August von 11,8 auf durchschnittlich 47,6% erhöhen wird. Ausgenommen davon bleiben 90 chinesische Hersteller, die ihre Solarzellen für mindestens 56 Cent pro Watt in Europa anbieten. Höchstens 7 Gigawatt dürfen die aus China gelieferten Zellen leisten. Das ist knapp die Hälfte aller Umsätze in Europa. Die europäischen Hersteller von Solarzellen reagieren alles andere als begeistert.
56 Cent pro Watt ist unterhalb des aktuellen chinesischen Dumpingpreises. Was soll das für ein Mindestpreis sein? Das heißt nur, dass Dumping fortgesetzt werden kann. Also ein absurdes Ergebnis, gegen das wir unbedingt in Luxemburg angehen müssen.
Das Ergebnis mag auch mit diesem Besuch von Chinas Regierungschef Li Keqiang im Mai in Berlin zusammenhängen. Danach riet die Bundesregierung von Anti-Dumping-Maßnahmen der EU gegen China ab. Diese Haltung Berlins hat in Brüssel sehr befremdet. Sie schwächt den Kern der europäischen Zusammenarbeit. Europas Staaten betreiben sie ja, um sich besser gegen unfaires Verhalten von Wirtschaftsriesen wie China wehren zu können. Möglich ist das aber nur, wenn sie sich nicht auseinanderdividieren lassen. Falls doch, dann kann das, was jetzt die Solarbranche trifft, morgen auch jede andere Branche treffen.
Gegen Sperraktionen des US-Geheimdienstes sind heute deutschlandweit mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus zahlreichen Organisationen und Parteien. Vielerorts beteiligten sich aber weniger Menschen als erwartet. Die Demonstranten forderten neben einem Ende von Überwachungsaktionen auch Schutz für den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Er hatte den Skandal aufgedeckt.
Totale Überwachung, das ist die Angst, die Demonstranten in Frankfurt und mehr als 30 anderen deutschen Städten auf die Straße getrieben hat. Weit über 1000 Menschen trotzten der brütenden Hitze, um gegen die Sperrprogramme des britischen und US-Geheimdienstes zu protestieren.
Das, was da jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist erst der Anfang. Und wir müssen uns auf mehr einstellen, fürchte ich.
Die Protestbewegung ist parteiübergreifend. So standen in Frankfurt Occupy-Aktivisten neben Politikern der FDP. Der hessische Justizminister verlangte, den Datenschutz genauso wichtig zu nehmen wie den Klimaschutz.
Ich fordere deshalb hier in Frankfurt, dass wir eine Weltdatenschutzkonferenz einrichten, damit wir Regeln machen und damit wir dann aber auch die Amerikaner daran erinnern können und auch mit Sanktionen erinnern können, haltet euch an diese Regeln.
Die hessischen Grünen forderten, den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in Deutschland aufzunehmen.
Rechtlich geht das. Es wäre ein diplomatischer Paukenschlag. Man muss den Mut dazu haben.
Besonders junge Demonstranten befürchten, dass sie über Facebook und Twitter massenhaft ausgesperrt werden können. Viele wollen jetzt Konsequenzen ziehen.
Na, ich habe das, weil ich Abi mache und wir eine Klassengruppe haben. Und sobald ich mit dem Abi fertig bin, lösche ich auch mein Facebook.
Zwar sind weniger Demonstranten gekommen als erwartet, aber die Bewegung sieht sich erst am Anfang.
Als Konsequenz aus der US-Geheimdienstaffäre richtet die Bundesregierung den Posten eines Beauftragten für Cyber-Außenpolitik ein. Die Aufgabe übernimmt der Diplomat und Sicherheitsexperte Brengelmann, der zuvor auch bei der NATO tätig war. Wie das Auswärtige Amt weiter mitteilte, soll er deutsche Interessen zum Schutz des Internets auf internationaler Ebene vertreten. Die Führung in Nordkorea hat genau 60 Jahre nach dem Waffenstillstand im Koreakrieg seine militärische Macht demonstriert. In Pyongyang präsentierten sich die Streitkräfte mit einer der größten Paraden in der Geschichte des Landes. Dabei schlug die Führung in den Ansprachen zum Jahrestag wieder moderatere Töne an. Im Frühjahr noch hatte Nordkorea unter anderem den USA mit einem Atomschlag gedroht und sich weiter isoliert.
Plötzlich steht er vor uns, Kim Jong-un, Nordkoreas Machthaber. So nah wie wir hat ihn noch kein ausländisches Team jemals vor die Kamera bekommen. Pyongyang feiert den Waffenstillstand im Koreakrieg. Panzer, Soldaten, Blaskapellen, zehntausende Menschen sind gekommen. Über allen, jetzt hoch oben auf der Tribüne, Kim Jong-un, der junge Staatsführer. Er selbst spricht heute nicht zu seinem Volk, sein oberster Militärberater aber preist die Heldentaten im Kampf gegen Amerikaner und Südkoreaner vor 60 Jahren. Für die Nordkoreaner ist der Tag des Waffenstillstands so etwas wie die Geburtsstunde ihrer Nation. 3 Jahre dauerte der blutige Krieg zwischen Nord und Süd, etwa 3 Millionen Tote. Zu Ehren der nordkoreanischen Opfer paradieren jetzt Offiziere, Piloten, Sanitäter im Stechschritt an der Tribüne vorbei. Feiern lässt sich heute auch Staatsführer Kim Jong-un. Im Frühjahr hatte er die Welt in Aufruhr versetzt mit einem umstrittenen Raketenstart, mit einem Atomtest. Schließlich drohte er den USA mit einem nuklearen Erstschlag. Jetzt lässt der Machthaber seine Spezialeinheiten auffahren. In ihren Rucksäcken, heißt es, steckten nukleare Sprengsätze. Eine Propagandaschau, die die Veteranen von der Ehrentribüne verfolgen dürfen. Ich bin jetzt 80 Jahre. Ich habe schon in Südkoreas Hauptstadt Seoul gekämpft. Ich bin dankbar, dass Kim Jong-un mich heute zur Parade eingeladen hat. Trotz Kriegsrhetorik versucht Kim Jong-un, das Land zu öffnen. Nordkorea erlebt erste Wirtschaftsreformen. Das Atomprogramm, so der Plan, soll diesen Wohlstand sichern helfen.
Mit einer großen Militärparade feiert Nordkorea den Waffenstillstand im Koreakrieg. Wohlgemerkt, es ist ein Waffenstillstand. Die Chance auf einen wirklichen Frieden haben Nord- und Südkorea auch 60 Jahre danach noch nicht ergriffen.
Laut Meteorologen könnte dieses Wochenende das heißeste des Jahres werden. Mit Temperaturen um die 40 Grad. Dabei könnten auch Rekorde purzeln. Als Höchstwert in Deutschland seit Beginn der Messung gibt der Deutsche Wetterdienst 40,2 Grad an. Die große Hitze bringt jedoch auch Unwetter mit sich.
Sachen packen und ab nach Hause. Badende bei Münster fliehen vor dem aufkommenden Sturm. In Bielefeld hat der schon ganze Arbeit geleistet. Kein Durchkommen mehr, hieß es auf der Bundesstraße.
Dann hat auf einmal der Wind gedreht und es kam quasi wie eine Windhose aus der anderen Richtung und hat uns einen riesigen Baum direkt vors Auto geworfen.
Später dann kam noch der Hagel nach Ostwestfalen. Mit dem Regen fielen mancherorts dann auch noch die Temperaturen um 15 Grad. Nächtliche Stimmung mittags um 12 in einigen Teilen von Nordrhein-Westfalen. Die meisten Deutschen aber konnten das Wetter genießen. Wakeboarder auf dem Rhein bei Mainz. Abkühlen und entspannen. Wenig bewegen, lautete heute die Devise.
Hier ist eher wie am Meer. Also es erinnert mich ans Meer, auch die Geräusche.
Weniger entspannt waren am Nachmittag über 100 Fahrgäste in einem IC bei Hude in Niedersachsen. Während des Unwetters war ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Stundenlang mussten die Passagiere bei großer Hitze auf die Weiterfahrt warten.
Ein großer Brand hatte auf der spanischen Insel Mallorca mehrere 1000 Hektar Kiefernwald vernichtet. Das gestern im Westen der Insel ausgebrochene Feuer soll nach Medienberichten noch immer außer Kontrolle sein. Mehr als 20 Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt. Die Arbeiten von Löschflugzeugen, Zivilschutz und Feuerwehr werden bei Temperaturen um 40 Grad durch starken Wind behindert.
Bei der Schwimm-WM in Barcelona hat Thomas Lotz über 25 Kilometer Gold geholt. Der Rekordweltmeister kam nach knapp 5 Stunden im Freiwasser als Erster ins Ziel. Bei den Frauen gewann Angela Maurer über die gleiche Distanz die Silbermedaille.
Mit dieser Goldmedaille hatte er am wenigsten gerechnet. Thomas Lurz, der Rekordweltmeister, gewinnt auch das längste Rennen. Und das, obwohl der Würzburger voller Scheuerwunden ist, die er sich bei seinen letzten Auftritten hier in Barcelona zugezogen hatte. Getaped geht's für Lurz auf die 25 Kilometer. Der Clou, er hatte bisher noch nie ein 25-Kilometer-Rennen absolviert. Der 33-Jährige ist ehrgeizig, er hat den Biss, um sich durchzusetzen. Und er wird Erster, sein 4. Edelmetall vor dem Belgier Rükemann. Angela Maurer von Undine Mainz holt sich die Silbermedaille ebenfalls über die 25 Kilometer Distanz hinter der Italienerin Grimaldi. Ein schönes Geburtstagsgeschenk. Maurer wird heute 38 Jahre alt.
Er schrieb Kultsongs wie Cocaine und After Midnight und beeinflusste mit seinem Sound Musiker wie Eric Clapton und die Dire Straits. Im Alter von 74 Jahren ist der US-amerikanische Sänger und Komponist J.J. Cale gestorben. Laut Mitteilungen auf seiner Homepage erlag er im kalifornischen La Jolla einem Herzinfarkt. Die Lottozahlen. 11, 20, 30, 31, 34, 40, die Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 28. Juli.
Unwetterartige Gewitter drohen. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Aktuell besonders betroffen sind Teile Sachsen-Anhalts und Brandenburgs. In der Nacht entladen sich vor allem im Norden und Westen gebietsweise heftige Gewitter. Am Tag ist es im Osten und Südosten noch länger sonnig. Sonst Schauer und Gewitter, die unwetterartig ausfallen können und im Laufe des Tages von Westen häufiger werden. Gegen Abend erreichen sie dann auch die östlichen und südöstlichen Landesteile. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Nordsee zeitweise frisch, bei Gewittern sind schwere Sturmböen möglich. In der Nacht 23 Grad in Frankfurt am Main und in Berlin 15 Grad im Allgäu. Am Tag 24 Grad an der Nordsee und 39 Grad in der Lausitz. Am Montag neben sonnendichte Wolken, teilweise regnet und gewittert es kräftig, im Südosten sind Unwetter möglich. Insgesamt angenehmere Temperaturen. Am Dienstag vor allem im Norden und Osten noch Schauer, am Mittwoch in der Nordhälfte einige Schauer, sonst ist es meist freundlich. Nach Mittwoch wird es wieder heißer.
Wir sind wieder da um 22 Uhr mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Nach Ablauf des Ultimatums, wie geht es weiter in Ägypten? Und Demos gegen Spähaktionen, wie sehr regt uns Überwachung wirklich auf? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.